Punkt 1 mit Andreas Obrecht.
Herzlich willkommen zur heutigen Sendung Punkt 1, die uns in ein Land führt, in dem Staatstrauer und Chaos herrschen. Am Mittwoch vor knapp zwei Wochen, am 24. Juni, richteten in Venezuela zwei starke Beben mit Magnituden von 7,2 bzw. 7,5 auf der Richterskala enorme Verwüstungen an. Offiziell gibt es Stand heute mehr als 3.300 Tote zu beklagen. Hilfsorganisationen und Katastrophenfachleute befürchten aber aufgrund der hohen Zahl der derzeit Vermissten möglicherweise Zehntausende Erdbebenopfer. Heute ist auch der Tag, an dem vor 215 Jahren in Venezuela die Unabhängigkeit von den Spaniern und die Erste Republik ausgerufen wurde, und so wollen wir auch ein wenig in die ereignisreiche Geschichte dieses Landes zurückblicken, dessen vormaliger Präsident Nicolás Maduro weiterhin in US-Gewahrsam ist und einem Gerichtsverfahren wegen Bildung eines Drogenkartells und anderer Delikte entgegensieht. Der Historiker Dozent Dr. Christian Zwick vom Institut für Geschichte der Universität Klagenfurt ist mein Gast hier im Studio in Wien. Herzlichen Dank für das Kommen, Herr Zwick.
Ja, danke für die Einladung.
Und in Caracas darf ich Anja Dagatz begrüßen. Sie ist die Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung dort und sie ist uns direkt zugeschaltet. Schöne Grüße nach Venezuela, Frau Dagatz.
Ja, hallo, guten Tag.
Wir hören Sie ausgezeichnet. Fein. Wie immer darf ich auch unsere Gäste, unsere Hörerinnen und Hörer als Gäste in die Sendung einladen. Und zwar 0800 22 69 79 ist unsere Telefonnummer, direkt ins Punkt 1 Studio, und unter punkt1@orf.at, punkt1@orf.at können Sie uns auch ein Mail schreiben. Anja Dagatz in Caracas: Es gibt kaum noch Aussicht für Verschüttete, lebend geborgen zu werden. Das Epizentrum des stärkeren Bebens liegt etwa 200 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Der Bundesstaat La Guaira ist von den Erdbeben am meisten betroffen. Wie haben eigentlich Sie persönlich die Beben erlebt? Wie stellt sich die Situation für die Bevölkerung heute dar, knapp zwei Wochen nach der Katastrophe?
Ja, ich selber hatte Glück im Unglück. Der 24. Juni ist ja ein Feiertag und da war ich im Westen der Stadt zu Feierlichkeiten. Habe das Beben dort erlebt, mit Schreck, aber auch nicht mehr. Es sind keine Häuser eingestürzt, nichts Schlimmeres passiert. Und erst als ich dann nach Hause gefahren bin, in den Osten der Stadt, wo ich wohne, habe ich eben die Schäden gesehen, die das Beben in Caracas angerichtet hat. Dachte schon, wow, das ist viel, das ist schlimm. Aber am nächsten Tag habe ich dann mitbekommen, was in La Guaira an der Küste passiert ist. Und das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Im Moment in Caracas zieht eine Art Normalisierung ein. Geschäfte haben auf, die Trümmer sind weitestgehend weggeräumt, die Schäden noch nicht repariert, aber die Straßen sind frei. Es gibt eine überbordende Hilfsbereitschaft. Also überall läuft jemand mit einer Tüte mit Essen, mit einem Zelt, mit Matratzen unterm Arm herum und geht zu den Sammelstellen oder zu den Parks, wo die Leute im Moment untergebracht sind, die nicht in ihre Häuser zurück können. Eine gewisse Form der Tätigkeit, des Tuns. Auch da muss man unterscheiden zu La Guaira. Da sind ja wirklich, da ist ja immer noch sozusagen apokalyptische Zustände.
Wir haben hier gehört, dass das Erdbebengebiet weiträumig auch durch Militär und durch Sicherheitskräfte abgeriegelt wurde. Stimmt das? Ist das aus Sicherheitsgründen, um vielleicht Plünderungen zu verhindern? Welche Rolle spielt da das Militär und die Provinzverwaltung?
Ja, das ist ganz schwierig einzuschätzen. Fakt ist, dass das Militär eine Rolle spielt, muss es ja auch. Also Hilfe muss organisiert werden, muss kanalisiert werden. Ob diese Koordination immer so funktioniert, da gibt es unterschiedliche Berichte. Es gibt sehr viele verschiedene Akteure. Es gibt auch nicht das Militär oder die Polizei. Es gibt ganz viele verschiedene Polizeieinheiten, ganz verschiedene Militärstrukturen. Das ist Das ist nicht stringent, hierarchisch, krisenstabsmäßig organisiert. Aber sie sind präsent. Aber ich weiß definitiv, dass die Leute nach La Guaira kommen, auch die, die private Hilfe machen. Es fahren Mototaxis nach La Guaira. Also man kommt hin und zurück. Das ist kein Sperrgebiet.
Mhm. Christian Zwick, wie eingangs erwähnt, erklärten sich am 15. Juli 1811 einige Provinzen Venezuelas von der Kolonialmacht Spanien unabhängig. Die Gründung des vorläufig ersten Republik in Lateinamerika sollte aber nicht lange Bestand haben. Es folgte ein Bürgerkrieg, auch Royalisten gegen Republikaner. Und am 26. März 1812 gab es ebenfalls ein sehr schweres Beben, von dem gesagt wird, dass es auch mit dem Untergang der ersten Republik zusammenhängt. Es sollen da, das sind natürlich Schätzungen, auch etwa 20.000 Menschen umgekommen sein. Und das Beben hatte etwa eine Stärke von 7,7 an der Richterskala. Was ist damals genau passiert und hängen die Beben tatsächlich mit den politischen Geschehen zusammen?
Naja, prinzipiell sind natürlich Naturkatastrophen immer Zäsuren, auch was den politischen Verlauf von Ereignissen betrifft. Und natürlich ist die Zeit zwischen 1810 und 1823 bis zur endgültigen Befreiung Venezuelas vom spanischen Kolonialismus durch eine sehr emblematische historische Persönlichkeit, nämlich Simón Bolívar. Und der ist einer der großen Zeugen des Erdbebens von 1812. Und in der Tat hat dieses Erdbeben die sogenannte erste venezolanische Republik, die sich am 5. Juli 1811 gegründet hat, eine in sich sehr chaotische Regierung gewesen, wo das Erdbeben dann noch sozusagen einen Todesstoß dieser Regierung in Caracas gegeben hat. Dazu muss man sagen, es geht ja nicht hier um die Unabhängigkeit von Venezuela, sondern es geht eigentlich hier um eine Art Unabhängigkeit von Caracas. Denn Venezuela ist, und das hat ja schon die Kollegin von der Friedrich-Ebert-Stiftung gesagt, ist in sich organisatorisch sehr zerrissen. Das betraf damals schon die verschiedenen Provinzen innerhalb des Generalgouvernements von Venezuela, aber das betrifft sogar die einzelnen Bezirke in Caracas. Also deswegen trifft auch der Titel der Sendung Chaos ganz gut den Zustand Venezuelas, der nicht unbedingt immer nur mit Naturkatastrophen zu tun hat, sondern eine Folge von verwaltungstechnischen, chaotischen Zuständen ist. Also so gesehen ist das Erdbeben von 1812 selbstverständlich ein bedeutendes Ereignis gewesen, das infolge Venezuela für die darauffolgenden 10 Jahre neu geordnet hat. Und diese neue Ordnung hielt aber auch nicht lang. Und dazu hat es dann aber kein Erdbeben benötigt, sondern das ist aufgrund von unterschiedlicher Misswirtschaft dann in eine zweite, dritte Republik gegangen. Und dann kamen die Spanier wieder zurück. Und dann ist eigentlich erst der große Unabhängigkeitskrieg ausgebrochen, der dann jahrelang gedauert hat mit einem sehr, sehr hohen Blut. Soll.
Anja Tagert, der Herr Zwick hat Simón Bolívar erwähnt, eben 1823, der südamerikanische Revolutionär, der dann mit seinen Truppen erstmals eben Caracas befreit hat. Welche Bedeutung spielt eigentlich Bolívar heute noch in Venezuela? Er steht ja für Freiheit und für Unabhängigkeit, ursprünglich Dinge, die in einem Land zumindest in Disposition stehen, dessen Präsident am 3. Jänner von amerikanischen Spezialeinheiten entführt wurde und der ja selber zusehends autoritär und diktatorisch regiert hat in den letzten 10 Jahren seiner Amtszeit.
Ja, Simón Bolívar ist die nationale Identifikationsfigur und jeder projiziert da hinein, was er hinein projizieren will. Wir sind ja auch eine bolivarische Republik und es scheint kein Widerspruch zu sein, dass sich sowohl Menschenrechtler als auch Vertreter des Regimes mit dieser Figur, mit Simón Bolívar in Verbindung bringt. Ne? Also er dient für alles, unabhängig davon, was er bis wirklich historisch gemacht hat, was er wirklich für eine Figur war und für welche Werte er stand.
Teilen Sie diese Sicht?
Ich teile diese Sicht ja auf jeden Fall. Also Simón Bolívar war ja nach seinem Tod 1830 in Santa Marta im heutigen Kolumbien eine persona non grata in Venezuela. Eigentlich relativ lange, solange er sein Kontrahent letztendlich, der vorher sein zweitbester Freund war, Páez, verstarb. Und ab dem Moment hat man dann den Simón Bolívar auch wieder zurückgeholt, auch den Leichnam von Santa Marta nach Caracas zurückgebracht und im Pantheon, im berühmten Pantheon Nacional in Caracas bestattet. Und ab dem Zeitpunkt ging es dann eigentlich relativ schnell mit der Heroisierung von Simón Bolívar. Vor allen Dingen unter dem Langzeitpräsidenten Guzmán Blanco. Ich möchte auch noch einmal dazu sagen, es gibt kaum einen Präsidenten in Venezuela, der nicht autoritär regiert hätte oder sogar ein Diktator war. Also das, was Sie vorher gesagt haben, dass sich Maduro autoritär letztendlich geriert hat, ist für Venezuela Normalität und nichts Besonderes eigentlich. Und ab dem Zeitpunkt muss jeder Platz in jedem Ort, so kleiner noch ist, Plaza Simón Bolívar heißen. Es gibt überall Statuen, auch Vicente Gómez, der längste amtierende Diktator Venezuelas, hat Bolívar immer gehuldigt. Und es ist völlig richtig, was die Kollegin sagt, es ist egal, ob man ganz rechts steht, Mitte rechts, Zentrum links, ganz links. Simón Bolívar ist bei allen anerkannt und beliebt. Und diese Huldigungen überschlagen sich immer wieder in den verschiedensten Regierungen. Und unter Hugo Chávez Frías ist dieser Kult noch einmal auf eine andere Ebene gehoben worden, nämlich auf diese Verfassung- und Staatsebene. Aber an der Huldigung an sich zur Person von Simón Bolívar hat sich auch in der bolivarischen Regierung, jetzt ist kein großer Unterschied zum Beispiel zu den Feierlichkeiten des Jahres 1983 zum 200. Geburtstag von Simón Bolívar. Das war auch ein Riesenspektakel.
Anja Dagert, Sie haben erwähnt die große Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Es gab auch in den Medien hier schon Berichte über diese Motorrad-, also Rollertruppen, die Hilfsgüter in entlegene Gebiete bringen. Es hat aber, das ist diesen Medien auch zu entnehmen, immer mehr in den letzten Tagen Kritik an der Regierung gegeben, auch an der Regierungschefin Delcy Rodríguez. Da wird kritisiert, dass zu wenig Hilfsmaßnahmen sind, dass kein schweres Gerät ist und so weiter. Wie stellt sich da die Situation der Kritik an der Regierung dar im Moment?
Ja, also die Kritik ist da. Ich habe es auch selber, also ich neben meinem Wohnhaus ist ein Haus eingestürzt, wo es lange Räumungsarbeiten gab. Da habe ich selber miterlebt, wie freiwillige Helfer, die Uniformierten, die Schutzstelle abgesperrt haben, beschimpft haben, dass sie nichts tun, dass sie rumstehen, dass sie lieber mit anpacken sollen. Wenn Politiker sich auf den Trümmerbergen gezeigt haben, wurden die ausgebuht. Also dieser Unmut ist sehr manifest. Ich habe gestern auch eine Umfrage gesehen von Bloomberg, dass die Zustimmungswerte zum Regierungshandeln um 5% im Vergleich zum Mai jetzt zurückgegangen sind, aber immer noch, das finde ich recht erstaunlich, bei rund 63% liegen. Also dass 63% einverstanden sind. Umgekehrt, nicht einverstanden sind, aber immerhin noch ein Drittel dann doch einverstanden ist, wie das hier gemanagt wird. Dass das alles hier nicht gut gemanagt wird, ist völlig unbenommen. Woran das liegt? Ich bezweifle, dass das politischer Wille ist. Ich glaube nicht, dass die Regierung jetzt ein Interesse daran hat. Also sagen wir so, sie hat ein großes Interesse daran, diese Krise bestmöglich zu managen, weil irgendwann stehen in diesem Land auch wieder Wahlen an und da will sie antreten. Und da wäre es ein gutes Zeugnis, wenn man sagen kann, wir haben dieses Land sicher durch diese Krise geführt. Deshalb denke ich, dass sie ein Interesse daran haben, das gut zu machen, ob sie die Möglichkeit haben. Ich habe vorhin diese Zersplittertheit der gesamten verschiedenen Akteure hier beschrieben. Da fehlen einfach sowohl die Mittel, also die faktischen materiellen Mittel wie Bagger und Kräne, als auch die Struktur. Ich bezweifle, weil jetzt auch so ein bisschen immer die These im Raum stand, erst bebt die Erde, dann bebt die Regierung. Ich bezweifle, dass die Regierung bebt. Das ist Unmut, der kanalisiert sich aber nicht in etwas. Der vereinigt sich jetzt nicht in einer, ne, in einer Kraft hinter einer Figur, dass es wirklich eine Herausforderung für die jetzige Regierung sein könnte. Ich befürchte, das bleibt alles so vereinzelt. Und ja, die Trümmer werden weggeräumt, die Toten werden betrauert und dann geht es wahrscheinlich so weiter mit dem Land, wie es bisher auch weitergeht. Ist meine These. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Herr Zwick, Sie haben ein bisschen misstrauisch geschaut bei dem Eindrittel Zustimmung und weil auch Wahlen angesprochen wurden, die Wahlen waren ja eindeutig für die Opposition ausgehend. Ich glaube, das steht außer Streit.
Na, prinzipiell habe ich jetzt nicht deswegen das Gesicht verzogen, nicht was die Kollegin gesagt hat, sondern weil ich kurz dem Ganzen nicht folgen konnte. Zuerst sind es 63%, dann wurde das auf ein Drittel relativiert. Aber man muss ja auch, glaube ich, hier die Kirche im Dorf lassen. Venezuela ist in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Am 3. Jänner wurde der Präsident entführt. Es ist noch immer dieselbe Regierung im Amt mit fast identisch denselben Ministern. Ein paar wurden ausgetauscht, beziehungsweise wurden in andere Situationen gehievt. Die USA spielt seit Monaten den starken Mann und versucht hier Venezuela als praktisch 51. Bundesstaat zu führen. Diese Führung, wie die funktionieren soll, weiß kein Mensch. Es ist eigentlich unmöglich, das so zu führen, wie sich das der Präsident der USA vorstellt. Aber ich glaube, die Krux in der gesamten Sache in Venezuela ist weniger die Regierung, sondern ist der Zustand der föderalen Republik Venezuelas. Denn diese Bundesstaaten, egal das jetzt, ob das Guaira, Vargas, Miranda die Hauptstadt ist, die Zersplitterung, die 23 Bezirke haben 23 verschiedene Polizeikörper. Diese 23 verschiedenen Polizeikörper haben wieder Unterpolizeikörper, die teilweise rivalisierend sind. Die Regierungen der verschiedenen Bundesstaaten kämpfen gegen die anderen Regierungen der Bundesstaaten. Es ist wirklich chaotisch und es ist nicht abhängig eigentlich davon, was die Regierung macht, sondern Venezuela ist ein Land, das schwer regierbar ist und so ein Erdbeben einer dieser Größenordnung mit bis zu wahrscheinlich 70.000 Toten letztendlich, so zumindest die letzten News, die wir da auch im österreichischen Radio gehört haben von den Bestattungsunternehmen, den Deutschen, die vor Ort sind, das macht natürlich schon etwas mit der Bevölkerung und die Solidarität ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, die steht jetzt auch über jeglichen ideologischen Kleingeld, also auf die Wahlen zu schielen, die möglicherweise irgendwann stattfinden, denn die USA hält sich ja da bedeckt. Gestern die große Rede von Trump gegen die Kommunisten. Gleichzeitig lässt das sozusagen Kommunisten im Amt, von denen wir ja wissen, dass sie keine Kommunisten sind, aber offiziell ist das Branding ja über Jahrzehnte in diese Richtung gegangen, zeigt ja nur die Widersprüchlichkeit der gesamten Geschichte. Aber ich denke, jetzt ist es eigentlich Zeit, dass da alle an einem Strang einmal ziehen und auch, dass diese gesamten reformatorischen Fragen, was die Aufteilung des Landes, die Regierbarkeit des Landes, die Verfassung betrifft, das alles muss neu ausdiskutiert werden. Ich glaube, Venezuela hat dringend notwendig einen Erneuerungsprozess und dieser Erneuerungsprozess, den sehe ich jetzt mal nicht und der wird natürlich durch ein Erdbeben wie dieses auch verzögert werden.
Das wäre meine Frage gewesen, von wem soll dieser Erneuerungsprozess getragen werden? Vielleicht diese Frage an Frau Tagatz weitergeben. Ist das auch eine zivilgesellschaftliche Sache, die sich abzeichnet? Oder?
Ganz kurz, ich denke nur, dass wir aufpassen müssen, wir dürfen die Regierung jetzt nicht aus der Verantwortung entlassen. Ne? Jetzt ist das Durchregieren schwierig, aber dass es so ist, es liegt in ihrer Verantwortung. Diese Herabwirtschaftung des Landes in den letzten 15 bis 10 Jahren, da sind also auch persönlich genau diese Menschen beteiligt, die im Moment hier die nationale Verantwortung tragen, um das auch deutlich zu machen. Akteure, wer kann das tragen? Es gibt sie. Es gibt, also zum einen finde ich nicht, dass Zivilgesellschaft regiert. Zivilgesellschaft ist Zivilgesellschaft. Gefragt sind jetzt hier Parteien. Parteien und Politikerinnen und Politiker, die hier auch mal eine ernsthafte Alternative zur jetzigen Regierung darstellen. Denn trotz aller Illegitimität ist es tatsächlich schwierig, hier jemanden auszumachen, wo man sagen kann, angesichts, man möge sich vorstellen, wir hätten hier freie und faire Wahlen. wen soll ich dann wählen? Das ist auch ein Grund, warum die jetzige Regierung auch immer noch Zustimmungswerte hat, weil es keine Alternative ist, beziehungsweise einzelne Figuren, Personen vielleicht als wählbar gelten, die aber kein Netzwerk haben, kein Bündnis haben. Also dieses Bündnis, was sich um die Präsidentschaftswahlen 2024 gebildet hat, gibt es so nicht mehr, wurde von Maria Corina Machado auch nicht so gepflegt. Das heißt, da müsste sich was Neues bilden und daran wird es scheitern. Nicht an den einzelnen Menschen, die ein Commitment haben mit Demokratie und Menschenrechten, sondern daran, dass diese sich nicht vereinigen können und gegen den starken Block der Regierungspartei sich dagegen präsentieren könnten.
Kurze Nachfrage, weil Sie Machado erwähnt haben. Es war hier in den Medien zu lesen, dass sowohl die Regierung, die venezolanische, als auch die US-Administration eine mögliche Rückkehr in diese Situation auf jeden Fall verhindern will. Stimmt das?
Naja, was war? Sie ist in Panama, sie wollte mit einem Privatflugzeug ins Land einreisen.
Über Curaçao, ne?
Ja, genau. Und aufgrund der Situation wurde der Luftraum im Moment für Privatflugzeuge geschlossen. Es verkehren aber rege Linienflugzeuge. Also wer nach Venezuela kommen will, kommt nach Venezuela. Und es sind Leute, die wesentlich gefährdeter sind als sie, weil sie sehr prominent ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie unbeschadet hier ankommen würde. Also ich kenne Leute, die wesentlich gefährdeter sind als sie, die zurückgekommen sind, die in das Land zurückgekommen sind, vor allem nach der Entführung Maduros. Insofern, wenn sie wirklich wollte, denke ich, könnte sie kommen. Ihre Unterstützung auch im Land von ihren engsten Vertrauten schwindet auch immer mehr. Sie ist schon viel zu lange außerhalb des Landes. Politisch gesehen, insgesamt analytisch politisch gesehen, weiß ich gar nicht, ob es gut wäre, wenn sie jetzt kommt, weil es doch wieder dann ablenken würde von den unmittelbaren Aufräumungsarbeiten. Man wäre dann wieder in einer politischen Debatte verhaftet, die wir jetzt noch weniger brauchen können als sonst. Aber ich bin der Meinung, wenn sie wollte, könnte sie zurückkehren. Und ich weiß auch nicht, warum sie dafür die Erlaubnis von Trump braucht.
Herr Zwick, vielleicht eine Ergänzung?
Naja, was die Kollegin gesagt hat, zeigt ja auch einiges, bringt ja auch einiges ganz klar auf den Tisch, nämlich es gibt in Venezuela keine ernstzunehmende Opposition. Und ich selber habe ja auch 4 Jahre lang in Caracas gelebt und habe dort auch gearbeitet und in einer Zeit, in der vor allen Dingen der Präsident Hugo Chavez Frias hieß. Und ich kann mich an die vielen Wahlgänge, an die Referendi, an all diese Dinge erinnern. Die Opposition schließt sich immer nur für große Ereignisse zusammen als eine Art Wahlbündnis, hat aber keine Strukturen, die nachhaltig wären. Die alten Parteien wie die Sozialdemokratie, die sogenannte Acción Democrática, die als ADECOS bekannt sind, als auch die christlich-konservative Partei, die COPEI, die sind ja durch den Chavismus zertrümmert worden in ihren Strukturen und sind nicht mehr richtig hochgekommen. Auch deswegen, weil es immer diese Oppositionswahlbündnisse gegeben hat, wo man einerseits von den alten Parteien, die ja nachhaltig über Jahrzehnte das Land auch regiert haben, nichts mehr gekommen ist. Also sie haben sich entweder nicht angeschlossen, diesen Wahlbünden, sind draußen geblieben oder sind in die Wahlbündnisse eingetreten und sind dort marginalisiert worden. Also es gibt in dem Sinne eigentlich auch kein Programm. Und das war ja die ursprüngliche Frage von Herrn Obrecht, dass er gefragt hat, na mit welchem Programm, wer baut denn so einen neuen Staat oder wer treibt denn eine Reform in Venezuela voran? Und da sieht man eigentlich nichts, wo man sagen kann, und das, ich stehe ja jeden Tag mit meinen venezolanischen ehemaligen Kollegen an den Universitäten, die zum Teil von der Opposition oder die sich oppositionell zur Regierung verhalten. Und ich glaube, da muss man unterscheiden. Es gibt eigentlich keine Opposition, so wie das die Kollegin auch gesagt hat. Es gibt nur Oppositionspositionen. Das heißt, gerade in den Zivilgesellschaften sehr gut, aber das stimmt natürlich, Zivilgesellschaften sind nicht dazu da, um das Land zu regieren. Da könnte man jetzt noch ins Detail gehen, inwieweit die Bewegung Fünfte Republik von Chavez geführt nicht auch ein ziviles Bündnis war, gemeinsam mit militärischen und politischen Akteuren. Aber da gibt es einfach nichts. Also es kommt niemand, der jetzt auf den Tisch schaut und sagt, so soll Venezuela in 5 Jahren aussehen. Denn das, was die Machado gebracht hat, das ist ja ein lupenreiner Turbo neoliberaler, kapitalistischer, zum Teil rechtsextremes Wording, das da drinnen ist. Und das hat auch in Venezuela mittlerweile kaum eine Unterstützung und war auch vorher nicht unbedingt so, wie das in den großen Medien gebracht worden ist. Ich war ja auch noch vor 3-4 Jahren in Venezuela und haben mir den Prozess auch dort von der Basis auch angeschaut, und da war es jetzt auch nicht so eine Pro-Stimmung für Machado, und ich teile vollkommen die Ansicht der Kollegin in Caracas, dass Machados Basis immer kleiner wird und jetzt endlich einmal was Neues kommen sollte. Das könnte auch die Aufnahme von oppositionellen Politikern in eine Art Konzentrationsregierung sein, um eine Verfassung vorzubereiten, um in Richtung Neuwahlen zu gehen. Es gibt durchaus fähige Gouverneurspolitikerinnen und Politiker aus den vielen Provinzen Venezuelas, die durchaus intelligente, fortschrittliche Ansätze haben. Und das alles wäre eigentlich der Zeitpunkt in seiner Übergangsphase, die es ja offiziell auch ist. Delcy Rodríguez gilt ja als Interimspräsidentin und sagt das Wort schon, da sollte also irgendetwas interimistisch passieren, und da finde ich, wäre es Zeit, kluge Köpfe aus dem oppositionellen Spektrum herauszunehmen, vor allen Dingen auch von den alten Parteien vielleicht, von der Sozialdemokratie, von den Christdemokraten, die da durchaus gemeinsam mit dem Regierenden der PSUV eine Lösung für die Zukunft finden könnten. Und ich glaube, da stehen wir gerade.
In der heutigen Sendung Punkt 1 geht
Frage
bitte.
Ist, ja? Wer kann das leisten? Wir haben die Erlaubnis zum Reingrätschen, Entschuldigung.
Ja, ja, wunderbar. Tun Sie nur.
Die große Frage ist, wer kann das leisten? Die Macht hat die PSUV, hat die Regierungspartei. Der Rest ist vereinzelt. Wo ist der Mensch, der das zusammenführen kann und so eine Konzertationsregierung zusammenstellen kann? Das finde ich jetzt die Frage.
Wir sehen ihn im Moment nicht, diesen Menschen.
Ja, ist Konsens. Ich sehe sie oder ihn nicht. Ja. Aber ich denke, es gibt in jeder Gesellschaft Entwicklungen. Da bin ich auch etwas zu weit weg jetzt, sage ich einmal, von der innenpolitischen Situation zurzeit, um da jemanden oder eine Gruppe zu identifizieren, die da zumindest einmal die Moderation übernimmt. Und der Druck muss natürlich auch von den USA kommen, weil die Verantwortung für den jetzigen Zustand zumindest mit dieser Regierung, die jetzt im Amt ist, nach der Entführung des Präsidenten, legitim oder nicht legitim gewählt, das sei mal dahingestellt. Weil wenn man sich die Zustimmung zur Regierung ansieht noch immer, dann tauchen natürlich auch Fragen zu den Wahlen auf. Aber das müssen die US-Amerikaner jetzt schon auch hier die Verantwortung übernehmen. Sie können nicht nur einfach das Geld, also das Gold und das Platin und das Uran und das Erdöl und Erdgas und all die anderen tollen Bodenschätze, die Venezuela zu bieten hat, rausnehmen und das Land sich selbst überlassen. Also das ist natürlich nicht der Weg, den sich auch die Menschen, die das unterstützen in Venezuela, da gibt es ja genug, die Maduro-Entführung unterstützt haben, die haben sich das schon von den USA erwartet. Oder irre ich mich da vielleicht auch?
Lassen wir im Moment offen, spielen Musik, und zwar heute im Punkt 1 vom ungarischen Jazzpianisten Juhasz Attila Jack. Thank you. 0800 22 69 79, 0800 22 69 79. Das ist die Telefonnummer direkt ins Punkt 1 Studio und unter Punkt 1 @of.at, Punkt 1 of. Punkt1@of.at können Sie uns ein Mail schreiben. Es geht heute um Venezuela, ein Land in Staatstrauer und in Chaos. Zu Gast in Caracas ist Anja Dagatz. Sie ist die Büroleiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in der venezolanischen Hauptstadt und Dr. Christian Zwick. Er ist Historiker, unter anderem am Institut für Geschichte der Universität Klagenfurt. Und er ist unter anderem auch Generalsekretär einer Vereinigung von lateinamerikanischen und karibischen Historikern, einer internationalen Vereinigung. Anja Dagatz, wir hatten vorhin angesprochen, dieses Verhältnis Venezuela, USA für und contra. Der Herr Zwick hat erwähnt, es hat durchaus auch Leute gegeben, natürlich, die diese Entführung, dieses Kidnapping befürwortet haben. Die US-amerikanische Administration hat gleich nach dem Beben Soforthilfe zugesichert. Es sind Hilftrupps und Rettungsmannschaften gekommen und geschickt worden, so wie auch aus den meisten lateinamerikanischen Staaten, muss man dazu sagen. Wie kommt das US-amerikanische humanitäre Engagement eigentlich in der Bevölkerung an? Wird darüber
alles
geredet?
Ist willkommen.
Alles willkommen.
Ja, aber das wird unterschiedslos. Die aktuelle Hilfe, die Notfallhilfe, reiht sich das Engagement der USA unterschiedslos in das Engagement von Kolumbien, Brasilien, Jordanien oder auch Deutschland ein. Da ist einfach alles willkommen, weil man eben in die eigenen Kräfte nicht mehr vertraut. Das ist auch also sehr viel mehr als jetzt Wohlwollen, dass der Maduro vielleicht nicht mehr an seinem Platz ist. Sehr viel wichtiger ist ein ganz starker Glaube, dass Venezuela seine Probleme nicht alleine lösen kann. Das ist auch, finde ich, manchmal problematisch, aber es ist einfach ein Fakt, dass viele sagen, wir brauchen was von außen, eine Kraft von außen, alleine schaffen wir das nicht. Und das ist jetzt in der Situation natürlich noch mal umso mehr.
Jetzt ist die Friedrich-Ebert-Stiftung keine genuin humanitäre Organisation, aber kann Ihre Organisation in dieser Situation in irgendeiner Weise hilfreich sein?
Für unsere Partner. Wir sind also erstmal für die Kollegen, die ja auch zu Schaden gekommen sind, können wir helfen. Wir können im Partnerspektrum helfen. Das ist eben dann nicht, wie Sie sagen, genuine Notfallhilfe. Aber viel kommt ja danach. Und da ist dann auch wichtig, dass dann immer noch Leute da sind, wenn sozusagen die Hilfstrupps und die Suchhunde abziehen, dass es dann immer noch Strukturen gibt und Organisationen gibt, die auch dann noch helfen können. Und da sind wir natürlich, da sind wir natürlich dabei.
Christian Zwick, Nicolás Maduro ist jetzt häufig gefallen, der gekidnappte Präsident. Was ist eigentlich von dem Gerichtsverfahren zu erwarten? Es hat schon Anhörungen gegeben. Ich habe schon eingangs erwähnt, es gibt verschiedene Anklagepunkte. Wie schätzen Sie das ein? Ist das Show oder ist das etwas, was tatsächlich dahin führen wird, dass er jahrelang dort eingesperrt wird?
Naja, prinzipiell als Historiker ist das natürlich eine schwierige Frage, weil das ja ein Blick in die Zukunft sein soll. Was wird in so einem Gerichtsverfahren, was könnte da passieren? Ich habe das Gerichtsverfahren jetzt nicht im Detail, die Anklagepunkte mir nicht alle durchgelesen, aber grosso modo geht es ja darum, dass Nicolás Maduro angeklagt ist, mehr oder weniger. Zuerst war es der Kopf einer Organisation, die es dann doch nicht gegeben hat. Dann gibt es ja den jetzt vor einem Monat circa getöteten Chef vom Tren de Agua, einer Mafia-Organisation, mit der die Regierung laut dem Verfahrensvorwürfen in New York gemeinsame Sache gemacht hat. Also es gibt selbstverständlich in der Regierung, in den venezolanischen Regierungen, muss man ja auch hier sagen, wir reden ja hier, wie gesagt, von einer föderativen Republik, die diese Bolivarische Republik Venezuelas darstellt, wird es in jedem Fall Kontakte zu Wirtschaftsbereichen geben, die in der Illegalität ihr Auskommen finden. Also Berührungspunkte gibt es da sicherlich. Die Frage ist, kann man aus solchen Berührungspunkten, die möglicherweise bis in die Zentralregierung in Caracas reichen könnten, einen Anklagepunkt juristisch wasserfest schaffen, der dann sagt, Nicolás Maduro Moros hat nachgewiesenerweise illegale, sprich mafiöse Gruppen bevorzugt oder Vorteile geschafft, hat Straffreiheiten gegeben und so weiter. Aber dass er, so wie es ja in der Propaganda vorher gebracht wurde, der Kopf einer Mafia-Organisation ist, das ist meiner Meinung nach, wenn ich das richtig beobachtet habe, auch schon vom Tisch. Also das heißt, hier wird man mühsam in einem sehr langen Verfahren versuchen, nachzuweisen, dass er Kontakte hat, dass er teilweise Bevorzugungen solcher Leute gemacht hat, dass er möglicherweise Geschäfte zulassen hat, dass er weggeschaut hat und so weiter. Und das reicht dann möglicherweise für eine Anklage in den USA. Könnte aber auch sein, dass das nicht reicht. Und dann stellt sich halt die Frage, was dann nach so einem langen Prozess, der sicher jetzt Jahre dauern wird, passiert mit Nicolás Maduro.
Anja Dragatz, wie wird denn der Fall Maduro in den venezolanischen Medien dargestellt?
Gut, die venezolanischen Medien sind ja nicht frei und die sind ja nicht frei, wenn dann guckt man in die Social Medias und muss sich gezielt informieren. De facto spielt es keine Rolle. Es gibt eine Plakatkampagne Los Queremos de Vuelta. Also das ist das Einzige, was kommt. Ab und zu gibt es nochmal eine Solidaritätsbekundung von einem Regierungsvertreter, einer Regierungsvertreterin. Aber de facto spielt das keine Rolle und den Prozess verfolgt man so am Rande hier. Aber das ist kein großes Thema, auch schon vor dem Erdbeben nicht. Das hat jetzt nichts damit zu tun.
Auch für die Bevölkerung kein großes Thema, wenn der eigene Präsident abhanden gekommen ist? Wie erklärt sich das?
Also es ist... Plump ausgedrückt ist es so, weder die Bevölkerung noch seine Bündnispartner vermissen ihn. Die Bündnispartner regieren jetzt sehr geschmeidig, sehr gut gemeinsam. Wir haben jetzt ein Dreigestirn, das wie mit Öl geschmiert funktioniert an der Staatsspitze. Und der Großteil der Bevölkerung hat sich ja eh schon sowohl von dieser Regierung als auch von ihrem Präsidenten abgewandt. So eine grundsätzliche Debatte, ne, geht das, darf man das, was wir auch so völkerrechtlich oder so diskutieren, das findet hier nicht statt. Also wahrscheinlich, weil es auch ein bisschen, weil diese Debatte sehr weit weg vom Alltag ist und die Leute eigentlich, glaube ich, ja, die Leute haben andere Sorgen, als sich darüber jetzt Gedanken zu machen, ob das in Ordnung ist, ob das jetzt die Souveränität angreift. Also eine Freundin hat mir zum Beispiel gesagt, als ich gesagt habe, das kann man doch nicht machen, so einen souveränen Staat einfach so angreifen und den Präsidenten entführen, sagte sie zu mir, wir sind schon seit langem nicht souverän. Wir sind ausgeliefert an bestimmte Märkte, wir sind ausgeliefert an unsere eigene Regierung. Als Volk sind wir schon seit langem nicht souverän. Insofern regt uns das jetzt auch nicht weiter auf.
Also diesbezüglich keine Sentimentalitäten, aber das nächste Musikstück heißt Sentimentality.
Thank you.
Venezuelas Staatstrauer und Chaos, Titel und Thema der heutigen Sendung, Punkt 1, 0800 22 69 79, unsere Nummer, falls Sie noch anrufen möchten. Christian Zwick, wie schaut es eigentlich derzeit mit der venezolanischen Unterstützung für das verarmte Kuba aus, nachdem Präsident Trump ja auch hier angedroht oder angekündigt hat, möglicherweise eine militärische Intervention vorzunehmen? Kuba hat ja vor allem Öl aus Venezuela bezogen, Energieinfrastruktur wurde sehr stark unterstützt, die scheint ja jetzt im Inselstaat mehrheitlich oder fast zur Gänze zusammengebrochen zu sein. Wie stellt sich das in der jetzigen Situation dar, dieses Verhältnis?
Naja, prinzipiell ist es so, dass die venezolanische Hilfe, die auf der Basis eines Freundschaftsabkommens aus dem Jahre 2000 noch zwischen Fidel Castro und Hugo Chavez herrührt, mit dem Tod von Chavez zwar noch weitergeführt wurde von Maduro. Maduro war auch immer ein Garant für diese Partnerschaft, dass die auch fortgesetzt wird. Denn in der venezolanischen Regierung gab es immer schon und nach dem Tod von Chavez noch mehr viele, viele Kräfte, die diese Solidaritätspartnerschaft zwischen Venezuela und Kuba stark in Frage gestellt haben. So Slogans wie, wir schenken denen das Öl und von denen kriegen wir gerade mal Baseballtrainer und ein paar Tourismusmanager und ein paar Ärzte und das steht in keiner Relation zu unserem Reichtum, dem Öl und so weiter. Und das hat sich dann durch die Krise, durch die Erdölkrise von 2013, 14, 15 bis 16 hinein natürlich noch verschärft und dann ist ja auch Venezuela mit einem Embargo belegt worden. Also vor allen Dingen dann ab 2019 ganz stark. Und dadurch sind die Lieferungen von Erdöl nach Kuba stark zurückgegangen, nur noch auf das Wesentlichste. Und das ist jetzt auch noch weggebrochen. Also das heißt, Venezuela hat überhaupt keine Möglichkeit mehr, Kuba zu unterstützen. Das hat natürlich auch jetzt noch etwas damit zu tun, dass die USA ja auch Kuba in den Würgegriff genommen haben und das Land Kuba aushungern seit Monaten über ein Embargo, das sie ja schon seit 60 Jahren betreiben. Also diese Achse Caracas-Havanna, die gibt es de facto nicht mehr. Und hier und da gibt es noch so ideologische, solidarische Momente, wo ein, so wie das auch vorher die Kollegin gesagt hat, wo dann die Regierung auftritt und einmal sagt, ja, also Kuba ist ganz wichtig oder der Maduro muss befreit werden. Aber das ist eigentlich sehr überschaubar geworden.
Frau Tagertz, die humanitäre Lage war schon vor dem Beben ganz katastrophal in dem Land. Ein UNICEF-Bericht vom Beginn des heurigen Jahres spricht davon, dass von den etwa 29 Millionen Menschen fast 70% in extremer Armut leben, dass 8 Millionen angewiesen sind auf humanitäre Hilfe. Davon sind 4 Millionen Kinder. Wie wird sich das wirtschaftlich auswirken, beziehungsweise wie schaut das Gefälle zwischen Hauptstadt und ländlichen Gebieten aus? Verschärft sich das noch durch diese Situation?
Genau, ich möchte nur ganz kurz noch zu Kuba sagen. Venezuela kann durchaus Öl nach Kuba im Moment liefern, aber über US-amerikanische Firmen. Also das finde ich ist sehr deutlich, wohin sozusagen die US-Karibik-Politik steuert und was sie wirklich wollen. Ne? Sie wollen nicht, ihr Ziel ist nicht Kuba auszuhungern, ihr Ziel ist Geschäfte zu machen. Das finde ich nochmal, also das wollte ich nochmal hinzufügen. Und das ist, glaube ich, ein Modell, wie wir es wahrscheinlich in anderen Wirtschaftsbereichen dann auch überall wiederfinden werden. Armut. Klar, wir haben dieses Stadt-Land-Gefälle in Caracas. Wenn man Dollars hat, kann man leben nach westlichem Standard leben. Das ist in den Regionen wesentlich schwieriger. Ein Erdbeben hilft dabei nicht. Aber ich komme wieder darauf zurück. Ich glaube an die Wiederaufbauhilfe. Ich glaube an diese, ne, und also die große internationale Unterstützung beim Wiederaufbau zu helfen, wird zumindest materiell einige Wunden, ja, vielleicht schließen können. Die Armut ist aber strukturell. Und solange sich hier politisch, sozialpolitisch, wirtschaftspolitisch nichts ändert, wird sich auch an dieser Armutssituation nicht ändern. Und Das unmittelbare Erdbebenschaden, der ist ja lokal begrenzt. Das Land ist ja riesig. Ne? Ja. Und da geht das Leben relativ weiter wie auch bisher.
Aber hat sich dieses Armutsgefälle in den letzten 10 Jahren vergrößert oder war das mehr oder weniger immer in den letzten Jahrzehnten so, dass die Situation so arm im wahrsten Sinne des Wortes ist?
Also die Menschen sind ärmer geworden. Mhm. Ob sich das Gefälle, da will ich jetzt nicht ungeschützt was sagen, ob sich das Gefälle verändert hat, weiß ich nicht. Aber die Menschen sind insgesamt natürlich ärmer geworden mit der Wirtschaftskrise, das war klar. Es ist eindeutig mit weniger Arbeitsplätze, weniger Einkommen, viel Abwanderung. Damit ist natürlich das Armutsniveau weiter gestiegen.
Christian Zwick, der Lateinamerika war lange der unter Anführungszeichen jetzt politische Hinterhof, wie man es damals genannt hat, der Vereinigten Staaten. Dann hat es Befreiungsbewegungen gegeben, es hat linke Regierungen gegeben. Derzeit erleben wir wieder einen stärkeren Rechtsruck in vielen Ländern. Welche Bedeutung hat eigentlich die US-Politik in Venezuela für die Beziehung der lateinamerikanischen Länder zueinander?
Ja, prinzipiell eine sehr große. Die USA betreiben in ihrem Hegemonialbereich der westlichen Hemisphäre eine Politik, die seit dem 19. Jahrhundert stark in die politischen Aktivitäten des gesamten Kontinents und auch der Inseln eingegriffen hat. Und das belastet auch immer wieder natürlich dann die Beziehungen zwischen lateinamerikanischen Staaten. Wir hatten ja in den Nullerjahren einen starken Linksruck in Südamerika und auch in Mittelamerika und zum Teil auch in der Karibik, der dazu geführt hat, dass man sozusagen die Länder hat, die unterstützt werden von den USA, praktisch eine Art Matrix, die Vorteile bekommen, die Begünstigungsklauseln im Handel bekommen. Dann gab es die sich neutral verhalten haben und dann gab es die bösen Staaten gleich einer Achse, mehr oder weniger des Bösen, die dann auch noch kooperiert hat über in globalen Dimensionen, entweder mit China oder dem Iran und noch anderen Staaten, die zu dieser Achse gehört haben. Und das hat immer wieder die Beziehungen belastet. Kuba ist zum Beispiel schon seit den frühen 60er Jahren kein Teil mehr der Organisation amerikanischer Staaten. Aber hervorzuheben ist da natürlich gewesen die Politik von Barack Obama zur Mitte der 10er Jahre, die dann auch versucht hat, gleichsam der Politik der guten Nachbarschaft von Roosevelt in den 30er Jahren einen Konsens zwischen den Staaten zu finden. Und das geht mit Donald Trump halt überhaupt nicht. Ich hatte überhaupt kein Interesse daran, dass es einen Konsens gibt, sondern hier haben wir wieder ganz klare Politik, schwarz-weiß, wer nicht für mich ist, ist automatisch gegen mich. Und wie die Kollegin ja schon gesagt hat, alles soll über amerikanische Banken und Firmen abgewickelt werden. Das ist das System, das wir vom spanischen Kolonialismus noch aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert kennen, nämlich dass es eine Monopolstellung der USA gibt auf Finanztransaktionen. Im Prinzip ist das dasselbe, das wir schon öfter erlebt haben, historisch gesehen. Es ist eine Wiederkehr einer imperial-kolonialen Stellung der USA in seinem Hinterhof. Und dort sind die Amerikaner dann auch mehr oder weniger nachhaltig erfolgreich, was sie auf anderen Kontinenten, wie wir gerade mit dem Iran auch sehen, nicht sind. Also das sind die Pluspunkte, die der Trump dann wahrscheinlich auch nach seiner Amtszeit herausheben wird. Und so bietet sich die Lage zurzeit.
Anja Dagertz, wir sind gegen Ende der Sendung. Wir haben sehr viel über Probleme, über Schwierigkeiten, über katastrophale Zustände jetzt geredet. Vielleicht eine persönliche Frage. Sie leben ja in dem Land, sind da verwurzelt. Was ist denn für Sie das Liebenswerte an Ihrer Anwesenheit in Venezuela und in Caracas?
Ja, das ist zu sehen, wie die Menschen, also jetzt wirklich, sie sind ja sehr krisenerprobt, die Venezolanerinnen und Venezolaner. Und in dieser maximalen Krise, wie hier zusammengehalten wird, wie hier mitgenommen wird, wie hier geholfen wird, wie auch ich eingemeindet werde als jemand, der hier ganz privilegiert lebt und ich genauso wie alle anderen Helferlein meine Arepa bekomme, damit ich mich stärken kann und solche. Und also das habe ich de facto noch nirgendwo anders so erlebt.
Mhm. Das lassen wir stehen. Ein schönes Schlusswort. Danke vielmals, Anja, für Ihre Teilnahme, Anja Dagertz in Caracas. Danke vielmals, Christian Zwick, für das Kommen ins Studio. Ja, eine wahre Tragödie, hat Delcy Rodriguez gesagt, die interimistische Regierungschefin und interimistische Präsidentin. Wir hoffen, dass es für sehr, sehr lange Zeit und am besten für immer die letzte Tragödie dieses krisengebeutelten Landes bleiben. Morgen geht es in Punkt 1 um 50 Jahre Volksgruppengesetz, das am 7. Juli 1976 unter dem Titel Bundesgesetz über die Rechtsstellung von Volksgruppen in Österreich verabschiedet wurde. Zu Gast bei Marina Wetzelmeier sind Gabriela Novak-Karal vom Kroatischen Zentrum in Wien und Susanne Weidlander, Vorsitzende der des Volksgruppenbeirates im Bundeskanzleramt sowie Universitätsprofessor Josef Marko. Und ich darf noch das Team der heutigen Sendung absagen. Die Technik hat Robert Pawlecka besorgt. Am Telefon war Kerstin Olbricht und die Regie hat Noel Krisnik geführt. Und ich beschließe die Sendung mit einer weiteren Komposition des ungarischen Pianisten und Komponisten Juhasz Attila Jack. Andreas Obrecht wünscht noch einen angenehmen Nachmittag.
Seit 30 Jahren bringen die Strottern frischen Wind ins Wienerlied.
Ganz schweiß, nur halbatschi, wenn alle nur auf die Nerven gehen.
Im großen Saal des Wiener Konzerthauses fanden sich am 28. April beim Festkonzert allerhand Gäste und Wegbegleiter ein. Von Peter Ahorner bis zum Klarinettisten Matthias Schorn, vom Drehleier-Virtuosen Matthias Leubner und den Kollegen vom Jazz bis zur Musikbanda Franui waren alle gekommen, um mit den Musikerfreunden zu spielen. Clemens Lendl und David Müller feiern on stage um 19.30 Uhr.
Ist mir all weg gewiss, dass es Leben mit
heute in Österreich 1.
Wir tanzen nie.